Herzlich willkommen zur neuen Folge von Control and Roll. Vor zwei Podcast-Folgen hat die Ute das Thema Dashboarding in der SAP Analytics Cloud, also in der SAC, gestartet. Ist so eine kleine Serie jetzt irgendwie geworden. In dieser Folge geht es um die Planung in der SAC mit Landmaschinen Krone. Und wenn ihr wissen wollt, wie komplex vielleicht die Planung bei denen ist und welche Herausforderungen die im Tool hatten, was sind die wichtigsten Voraussetzungen, um das erfolgreich umzusetzen? Wenn das alles Fragen sind, die euch auch interessieren, dann bleibt dran und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Control and Roll. Diesmal geht es um das Thema Einführung einer Planung in die SAC. Und viele von euch benutzen das vielleicht schon als Dashboard oder Reporting-Tool, aber Planung ist noch nicht so verbreitet und deswegen freue ich mich, dass der Rainer und die Caroline heute da sind. Aber vielleicht am Anfang stellt ihr euch selber einfach mal vor, wer ihr seid und was ihr macht.
Ja, Rainer Möller ist mein Name. Ich bin bei der Firma Krone Leiter des Vertriebs- und Beteiligungscontrollings und unter anderem Projektleiter für die Einführung der Planung in SAC beim Thema Absatz- und Umsatzplanung bei Krone.
Gut, dann mache ich weiter. Ich habe mein duales Studium bei Krone im Bereich BWL gemacht und bin dann im Controlling gestartet. Und dann haben wir daraus die Business Intelligence Abteilung bei uns im Unternehmen gegründet. Und genau, da bin ich jetzt zuständig dafür, die Planung in der SAC voranzutreiben.
Super. Ja, und ich fand das, ich bin ja auch öfter mal bei euch gewesen und wir waren auch mit Zirkeln schon mal öfter bei euch vor Ort. Jetzt hatten wir, letzte Woche war das ja, glaube ich, den Zirkel mehr oder weniger virtuell und es waren auch fast, ich glaube, knapp über 30 Leute dabei. Also da sieht man auch, wie aktuell irgendwie das Thema bei vielen ist, ne? Weil viele, glaube ich, in die HANA gehen und sich dann natürlich überlegen und wir kommen gleich auch nochmal genauer dazu, was die SAC ist, für die, die es an den Zuhörern vielleicht nicht wissen, aber viele sind in ihrer HANA-Vorbereitung und überlegen natürlich auch das Planung und Reporting in der SAP HANA weiterzumachen und das ist ja mehr oder weniger das Produkt, was die SAP da anbietet. Aber für alle, die bei der Veranstaltung nicht dabei waren, ihr habt ja ein bisschen angefangen, über die Herausforderungen bei euch, bei Krone selber zu berichten. Ja, also ihr habt ja, glaube ich, ein abweichendes Wirtschaftsjahr, eine andere Saisonalität als vielleicht andere produzierende Unternehmen das kennen, eine andere Art vielleicht auch und Produktvielfalt, wie ihr produziert. Könnt ihr vielleicht nochmal, dann kommen wir, glaube ich, alle so ein bisschen besser ins Thema rein, wie am Ende euch die SAC da sogar bei hilft, wie ihr produziert und was so eure Herausforderungen sind.
Kann ich gerne ein bisschen was zu sagen. Es gibt im Prinzip drei Besonderheiten, die man herausstellen kann bei Krone, die es ein bisschen schwieriger machen als vielleicht bei anderen Unternehmen. Die erste davon ist die Tatsache, dass wir eine mehrstufige Vertriebsstruktur haben. Das heißt, wir arbeiten mit Händlern zusammen. Wir arbeiten unter anderem auch mit Importeuren zusammen und auch mit eigenen Tochtergesellschaften, die wir in für uns wichtigen Märkten gegründet haben. Diese unterschiedlichen Vertriebsstrukturen sind da, weil die Märkte eben sehr unterschiedlich sind, nicht weil wir uns das aus einer Laune heraus so überlegt haben. Und diese Unterschiedlichkeit macht es dann eben auch notwendig, dass wir spezifische Planungsabläufe abbilden können und auch in der SAC abbilden können. Das war sicherlich eine der Herausforderungen. Und das Ganze bringt eine hohe Komplexität in der Abstimmung und Synchronisation des gesamten Planungsprozesses dann auch mit sich, weil es eben nicht überall gleich läuft, sondern ja, unterschiedliche Wege gegangen werden, kann man so sagen. Das wäre Punkt 1. Punkt 2 ist dann, dass wir ein sehr umfangreiches Produktprogramm haben, das zum Teil jedenfalls auch sehr stark individuell konfiguriert werden kann. Für alle, die Krone gar nicht kennen, es geht um die Grundfutterernte, sprich um das Mähen von Erntegütern wie Gras beispielsweise oder das Häckseln von Mais. Und wir haben so roundabout 240 konfigurierbare Produkte mit jede Menge verschiedener Ausstattungsoptionen. Punkt 3 wäre, dass wir in einem saisonalen Geschäft unterwegs sind, bedingt durch das Erntegut, das ich gerade kurz beschrieben habe, sind wir eben abhängig vom Wetter und davon, dass dieses Erntegut auch erntefähig ist, sodass sich unser Geschäft ja in deutlichen Peaks in bestimmten Monaten abspielt sozusagen. Mhm. Und in Verbindung mit einem Mix aus einerseits auftragsnaher Fertigung und andererseits Serienfertigung ist das sicherlich für die Planung nochmal eine weitere Erschwernis, kann man fast sagen. Es gibt eben Produkte, die sehr gut in Serie gefertigt werden können, die eine nicht so große Ausstattungsvielfalt haben, sodass man die auch leicht im Vorfeld planen kann. Während es andere Produkte gibt, die sehr umfangreich konfiguriert werden können und dementsprechend auch schwer im Voraus zu planen sind und eben auch nicht in großen Serien gebaut werden, sondern mehr oder weniger in einer sehr geringen Stückzahl, fast auftragsbezogen, könnte man sagen. Ja, und wir haben derzeit eine einzige Fertigung. Das macht das Ganze ja auch noch, spielt dafür auch eine Rolle. Ja, und das wäre eigentlich so ganz grob zusammengefasst die Situation, die Herausforderung, vor der wir gestanden haben. Mhm.
Und dann ist das ja wahrscheinlich mit, ich meine, wenn du jetzt sagst, ihr habt verschiedene, also irgendjemand, der dann im Vertrieb das ganze Thema, glaube ich, einsammelt, wie viel in die einzelnen Länder, wie viel im eigenen Heimatmarkt, das Ganze muss ja, es ist ja am Ende irgendein Baugruppenprogramm, was dann wiederum die Produktion von euch ja auch nochmal kriegen muss und die müssen ja auch nochmal bestätigen. Ist ja schön und gut, lieber Vertrieb, was du dir da, und manche Dinge weißt du vielleicht auch noch gar nicht richtig, ne? Weil wenn du sagst, das sind einzelne Varianten, ich glaube, bis zu einer gewissen Variante durch könnt ihr gar nicht planen, weil du gar nicht weißt, ob dieses Jahr wieder einer rote Sitze haben will oder lila, ne? Oder was auch immer, auf eurer Maschine oder keine Ahnung. Ne? Das heißt, die werden ja auch nochmal ein Wörtchen mitreden, oder? Das ist ja dann ein ständiges Hin und Her. Die kriegen dann was, den ersten Aufsatzpunkt vom Vertrieb und danach gehen die nochmal und sagen, das ist überhaupt machbar oder nicht? Oder wie läuft das vom Prozess?
Einerseits sagen die dann, das ist machbar oder auch nicht und planen eine gewisse Ausstattung ein. Und andererseits kommt dann irgendwann der Tag X, an dem der tatsächliche Auftrag reinkommt und gematcht werden muss, passt das zu dem, was wir eingeplant haben oder nicht? Mhm. Und muss dann gegebenenfalls auch nochmal angepasst werden.
Ja, spannend. Und ich glaube, das passt auch so ein bisschen von der Komplexität her zu der zweiten Frage, weil die SAC benutzt ihr ja schon länger als jetzt für den Planungsteil. Und das passt auch so ein bisschen zu der zweiten Frage. Vielleicht könnt ihr kurz erklären, wofür die SAC vielleicht jetzt schon im Haus oder vor der Planung eigentlich schon genutzt habt. Dann habt ihr ja wahrscheinlich auch Erfahrung im Ist-Reporting damit gemacht. Und was war der Grund nachher, das vielleicht auch für die Planung zu nutzen?
Ja, da könnte ich ein bisschen was zu erzählen. Und zwar haben wir letztendlich so, das müsste irgendwo 2019, 2020 gewesen sein, eine Software-Evaluation durchgeführt. Letztendlich sind wir ein SAP-Haus und es lag natürlich nahe, dass wir uns eben auch die Produkte von SAP anschauen. Mhm. Damals war unter anderem aber auch schon, weil wir eigentlich letztendlich nur ein Reporting-Tool gesucht haben, schon ein ausschlaggebendes Kriterium, dass die SAC eben auch ein Planungsmodul bietet. Genau, und das war eben dann der Grund, warum wir uns letztendlich für die SAC entschieden haben, sind dann aber wirklich erst mit dem Reporting gestartet. Das haben wir damals mit Beratern von SAP direkt selbst durchgezogen. Wir hatten das Know-how noch gar nicht so verfügbar im Unternehmen und mussten uns das damit dann natürlich einkaufen und haben uns zusätzlich noch verschiedenste Seminare angeschaut bezüglich Datenvisualisierung und so weiter. Das Wissen mussten wir uns ja erstmal ins Unternehmen holen. Und genau, die SAC ist aber größtenteils schon relativ intuitiv aufgebaut, würde ich sagen, weil ohne irgendwie technisches Vorwissen oder so konnten wir uns da relativ schnell selbst zurechtfinden. Mittlerweile haben wir ziemlich viele Reporting-Dashboards im Unternehmen etabliert. Da kann man wirklich fast sagen, vom Vorstand bis unten zum Werker bedienen wir mittlerweile alle Zielgruppen und binden die auch tatsächlich direkt von Beginn an mit ein in unsere Entwicklung der Dashboards. Wir machen so ein Prototyping mit denen, sodass dann eben auch die SAC sehr gut bei den Endanwendern ankommt. Wir hatten gar nicht irgendwie großartig Probleme im Change-Prozess, sondern haben eigentlich eher fast ein gegenteiliges Problem, dass die uns jetzt die Bude einrennen und jeder Endanwender ein spezielles Dashboard für sich haben möchte. Ja. Also jetzt haben wir wirklich extrem viele Anforderungen, die wir ja letztendlich am besten bis gestern umgesetzt haben sollen, was natürlich nicht wirklich ist. Aber genau, deswegen hatten wir da eigentlich gar kein Problem, die SAC überhaupt bis zum Endkunden anzubringen.
Genau, und ich glaube, ihr wart, da waren wir mal bei euch, da hattet ihr das auch schon mal gezeigt, dass ihr ja in der Corona-Zeit auch, oder beziehungsweise nicht in der, ja doch, in der Corona-Zeit kam dann irgendwann auch die Beschaffungskrise, ja, dass die weltweiten Lieferketten irgendwie unterbrochen waren. Und da hattet ihr natürlich ein Thema, dass vielleicht nur eine Sache bei irgendeiner Maschine fehlte und ihr die nicht weiterbauen konntet. Aber es steht vielleicht eine andere Maschine, die dieses Teil eigentlich hat, schon auf dem Hof. Und da fehlt einfach die Transparenz. Und das fanden, glaube ich, alle bei euch im Haus, gerade auch bis zu den Vorständen, relativ beeindruckend, dass ihr praktisch über die SAC ein Reporting auf die Beine gestellt habt, was im Haus eigentlich zu welcher Ausbaustufe da ist, und ihr dann viel besser, glaube ich, steuern konntet, wer denn schon den Auftrag länger abgeschlossen hat und eigentlich schon länger wartet als jemand anderes. Kannst du da nochmal was zu erzählen? Vor allen Dingen war das ja, glaube ich, so ein Augenöffner im Vorstand, dass die dann auch gesagt haben, so jetzt aber, dann machen wir auf jeden Fall weiter mit der SAC, wenn man solche Dinge damit realisieren kann, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, letztendlich ist es fast egal, welches inhaltliche Thema man jetzt nimmt. Also sagen wir mal, diese nicht versandfertigen Maschinen, die du hier gerade ansprichst, sind natürlich ein super Pilotprojekt damals gewesen, um dem Vorstand die Augen zu öffnen. Letztendlich ist es aber inhaltlich ja immer so, dass man viel mehr Transparenz in diesen Analysefall bringen kann. Also man ist super flexibel, man hat kein starres PDF-Reporting, man hat die Daten, die man aus dem BW anknüpfen kann, natürlich irgendwann S/4HANA auch direkt mit einer Live-Datenverbindung und Echtzeitdaten. Wir machen es jetzt eben noch über diesen Umweg BW. Ich weiß nicht, ob das der richtige oder die richtige Bezeichnung ist, das Umweg zu nennen. Aber eben ist das unser Single Point of Truth, und ich glaube, das bringt unheimlich Mehrwert, wenn man eben die Datenqualität dort auch verbessern kann und somit auch Transparenz schaffen kann.
Und war das auch ein ausschlaggebender Punkt, weil das kostet ja immer mehr Ressourcen da rein, immer mehr Ausbau, dann muss man ein gewisses Budget auch aus Vorstandssicht zur Verfügung stellen. War das auch ein Grund, wo dann irgendwann nachgedacht wurde, wow, wenn wir das jetzt noch, also nicht nur die Ist-Daten aus der Vergangenheit, sondern auch noch in die Zukunft gerichtet, kam daraus irgendwann dann auch die Idee zu sagen, dann machen wir jetzt auch die Planung, weil das gut funktioniert, die SAP und die SAC, und die auch gut angenommen wird? Oder was war der ausschlaggebende Punkt, dass man sagt, ich mache auch Planung?
Das hat sicherlich auch dazu beigetragen. Fakt war aber auch, dass wir unsere Planung bislang halt immer in Excel gemacht haben und wir dann oft einen Systembruch hatten und da einfach viel zu viele manuelle Fehler sich einschleichen können, was in der SAC dann eben schon viel besser behoben werden kann. Und auch, dass wir eben eine Workflow-Steuerung haben wollten. Wir wollten wissen, welcher User ist schon fertig, wer reißt seine Deadlines. So hat man einfach einen viel besseren Überblick über die gesamte Planung und kann wirklich von dem Tochterunternehmen bis nach oben durchplanen und das eben auch ins Verhältnis setzen dann zu der Produktionsplanung, die du eben schon angesprochen hast.
Und das ist ja, ich meine, ich kenne das ja selber, ich habe selber ein paar Planungszyklen mitgemacht, und das, glaube ich, egal, ob du jetzt im Produzierenden oder wo auch immer du einen Budgetprozess hast, je nachdem, wie groß dein Unternehmen ist und du zigtausend Mitarbeiter und Abteilungen hast, das ist ein riesen Apparat, den du da ja orchestrieren musst. Und ich bin immer in der Planung oder in Budgetphase oft auch einfach mit E-Mail-Ping-Pong beschäftigt gewesen. Wie oft du hin und her schreist, hast du das Excel schon, wo liegt das im SharePoint? Oh, im falschen Ordner abgelegt, ne? Also so, ach, welche Version? Nee, ist die falsche, warte, ich lade nochmal die. Das sind so die
Die Version neuer am neuesten und Version 3 und 5 und keiner weiß mehr, was aktuell ist. Ja, damit
jeder hat ein individuelles Excel-Sheet, ja, und ja. Ach nee, jetzt habe ich euch das von der Logistik geschickt, ihr solltet ja das von Marketing bekommen, und ach, und dann ist das immer schon alleine. Ich glaube, dieser Verwaltungsakt, ich möchte nicht wissen, wie der eigentlich von der eigentlichen Kernarbeit, die du so als Controller vielleicht, dass du die nochmal challenged, ob das sinnvolle Zahlen sind, ob die irgendwie zusammenpassen in Menge mal Zeit mal Preis oder irgendwas, ja. Da hast du manchmal gar keine Zeit für, weil du ständig dieses Orchestrieren eher machst. Und ich glaube, das habt ihr ja gezeigt, weil wir hatten ja auch einen Blick ins Tool, und da waren auch ganz viele begeistert von, ne? Also, dass du wirklich einzelne Planungsaufgaben im Tool verschiedenen Leuten geben kannst und dann den Status eigentlich, das Tool das automatisch mittrackt. Hat er das überhaupt schon mal geöffnet in seinem Leben, ja? War er da dran? Hat er eine Zahl verändert oder nicht, ne? Also ich glaube, das macht das Leben, dieses ganze Beiwerk, was man bei so einem Riesenprozess hat, einfach, glaube ich, auch nochmal einfacher, ne?
Definitiv, also sowohl die Workflow-Steuerung über diese Kalenderfunktion in der SAC, als auch, dass man den Prozess als solchen überhaupt irgendwie systemisch abbilden kann. Ich glaube, das war vorher gar nicht jedem bewusst, der Teil dieser Planung ist. Wie läuft der Prozess eigentlich von vorn bis hinten ab? Und das hat uns fast auch die meiste Arbeit gekostet, würde ich behaupten, die Planung eben so einzuführen, weil man viel detaillierter unterwegs ist.
Du meinst jetzt in der SAC dann hörst, weil du gucken musstest, wer was wie wo eigentlich genau macht?
Ja, genau. Also sonst hat jeder seine eigene Excel-Datei gemacht und die wurden irgendwie zusammengeschmissen und man guckt mal, was dabei rauskommt. In der SAC, wenn wir das jetzt wirklich systemisch von vorn bis hinten abbilden wollen, muss man sich ja viel detaillierter über diese ganzen Zusammenhänge Gedanken machen, um eben auch diese Systembrüche zu vermeiden und dass die eine Zahl aus der Tochter überhaupt nicht dazu passt, was eigentlich bei uns in der Muttergesellschaft eben geplant ist.
Wobei das ja immer A, eine Herausforderung ist, aber das ist auch immer bereinigt gewisse Sachen am
Ja,
Ende.
definitiv.
Verantwortlichkeiten werden nochmal genauer geklärt, ne? Wer darf eigentlich diese Zahl am Ende da eintippen? Und nicht jeder darf irgendwie das Excel und im Zweifel weiß er ja gar nicht, wer denn am Ende das Excel hat. Hat das nochmal einer geöffnet, nochmal schnell irgendwas überschrieben oder nicht überschrieben oder sonstige Dinge. Das heißt ja auch, das habt ihr, glaube ich, auch geregelt, ne? Dass genau geklärt ist, wer verantwortungstechnisch darf eigentlich in der Tochter oder in einer Fachabteilung was machen. Und dann gibt es natürlich auch übergeordnete Instanzen, die haben nochmal ein Vetorecht oder dürfen wahrscheinlich auch nochmal was ändern. Aber wichtig ist ja da, glaube ich, auch, dass allen anderen dann, die da vorher mit gehandhabt haben, das auch wieder mitgeteilt. Also auch Transparenz. Wer hat denn bitte die letzte Änderung gemacht und warum und aus welchem Grund, ne?
Genau, das meinte ich auch als Vorteil der SAC, dass man jetzt wirklich sehen kann, wie der Prozess eigentlich zusammenhängt, wer an welcher Stelle Änderungen vorgenommen hat und so weiter.
Ja, spannend. Okay, das passt so ein bisschen zur Überleitung zur dritten Frage, weil das hatte die auch so ein bisschen erzählt und so eine Umstellung auf so eine zentrale Planungsplattform ist ja ein komplexer Prozess, ne? Also je nachdem, mit wem du das, ihr hattet jetzt nicht, glaube ich, so viel Gegenwind, weil die ja, glaube ich, von der Ist-Reporting-Seite die SAC eigentlich schon ganz gut fanden. Das hilft natürlich, glaube ich, auch. Aber was waren denn die wichtigsten Erfahrungen und Erkenntnisse irgendwie so aus dem Zusammenarbeiten im Projektteam und dem Einbinden von den einzelnen Fachabteilungen? Da gibt es ja vielleicht, ist einfach ein Change, ja, und der Mensch ist faul und will am liebsten das so lassen, wie es alles war.
Ja, ich glaube, da ist das bei Krone auch nicht anders wie bei anderen Unternehmen, dass Veränderung zunächst mal immer so ein klein bisschen Abwehrhaltung mit sich bringt, bei manchen Beteiligten zumindest. Aus meiner Sicht hat tatsächlich geholfen, sicherlich ein Stück weit der Rückenwind, wenn man das so nennen kann, aus der SAC an sich, aus dem Reporting-Bereich. Das kam überall, wo es implementiert wurde, super an. Was aber, glaube ich, extrem wichtig war, dass wir einen übergreifenden Steuerkreis von Anfang an gebildet haben, in dem auch unser Vorstand vertreten war, die Geschäftsführung vertreten war und die beteiligten Bereiche wie das Controlling, die IT, der Vertrieb, die Produktion, alle an einem Tisch sozusagen. Und auch die Tatsache, dass eben selbst der Vorstand mit an Bord war und das Ganze gepusht hat, weil er davon überzeugt war, dass das der richtige Weg ist, hat dafür gesorgt, dass die notwendige Awareness, will ich das mal nennen, für das Projekt bei allen Beteiligten da war. Ja, und das hat uns, glaube ich, den Weg so ein bisschen geebnet, überhaupt an dieses Thema sich ranzuwagen, weil das ja schon ein weitreichendes Thema ist, das viele Leute betrifft. Und letztendlich muss man alle dafür gewinnen, ja, am gleichen Strang und vor allem in die gleiche Richtung zu ziehen. Ja, und das ist dadurch, denke ich, ganz gut gelungen. Was auf jeden Fall ergänzend auch sich vorteilhaft erwiesen hat, aus meiner Sicht, ist, dass wir auf der einen Seite intern aus dem Projektmanagement Support bekommen haben von Anfang an, dass man jemanden nochmal hat, der quasi die Fäden zusammenhält, der organisatorische Dinge auch übernimmt und so ein bisschen das Vorankommen triggert, wenn man das so nennen kann. Und parallel hatten wir ja ein Beratungshaus mit an Bord, in dem Fall die Exceta, die uns von Anfang an in dem Projekt begleitet und beraten hat. Das haben wir ebenfalls als sehr wertvoll empfunden und hat uns einfach als Unternehmen, glaube ich, in die Lage versetzt, das ein bisschen schneller voranzutreiben, als es ohne die externe Hilfe gegangen wäre. Und einfach auch das Know-how, das der Dienstleister schon mitgebracht hat, schneller für uns nutzbar zu machen und somit dann auch langfristig in unser Unternehmen zu übertragen.
Und das ist, glaube ich, in eurem Fall ja auch eine spannende Konstellation, weil ihr habt viel Erfahrung selber schon gesammelt mit dem Ist-Teil, also ihr kanntet euch schon aus und dann ist, glaube ich, ein Berater noch mal wertvoller. Das ist ja anders, ne? Als wenn ich einen Berater habe, der sagt, ich komme mit 10 Leuten und ich baue euch das und dann mache ich euch nach einer Schulung und dann stelle ich euch das fertige Produkt dahin. Ihr wolltet aber immer, du willst ja auch nicht abhängig sein, ne? Also nicht auf Dauer von einem Berater und ich glaube, dann ist euer Ansatz ja auch genau der richtige, ne? Dass man das Know-how nimmt und, glaube ich, die Fettnäpfchen und was man da alles irgendwie sonst, dass man die bitte auslässt und dass man das auf der Learning-Seite viel schneller vielleicht ist, mit dem Berater zusammen. Und wenn der auch noch ein tiefes betriebswirtschaftliches Verständnis hat, mal unabhängig von dem technischen Know-how, was er hat, ne, dann hilft das, glaube ich, auch nochmal, weil du einfach auch nochmal jemanden zweiten extern hast, mit dem du nochmal über gewisse Dinge diskutieren kannst an der Stelle. Ne? Und wie lange hat das denn, also von dem Zeitablauf, wie lange hat das so gedauert, das Projekt? Ich meine, es ist wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen, aber bis zu dem jetzigen Status, wo man sagt, man kann einen Teil damit schon planen.
Wir haben so ungefähr vor 2,5 Jahren begonnen, mit diesem Thema aktiv daran zu arbeiten und haben jetzt über die Zeit von rund 2,5 Jahren einen Status erreicht, dass wir eigentlich das Thema Absatz- und Umsatzplanung bis auf wenige kleinere Baustellen, die wir noch offen haben, eigentlich als abgehakt betrachten können, dass das funktioniert, dass alle Beteiligten involviert sind. Und alle Beteiligten auch in der SAC arbeiten. Und insofern glaube ich, sind wir jetzt kurz vor Ende des Projektes, wenn man das so sagen kann.
Was ich da noch hinzufügen würde, ist, dass man jetzt nicht glaubt, 2,5 Jahre haben wir gebraucht, um das Projekt technisch abzubilden. Ja. Also es ging gar nicht unbedingt darum, dass man das irgendwie, dass man die Planungsmaske selbst in der SAC bauen sollte, sondern vielmehr diese Prozessarbeit, die wir eben schon mal angesprochen haben, dass man einfach wirklich erstmal Verantwortlichkeiten und auch zeitliche Abhängigkeiten und so weiter festlegen muss, um eben das systemisch dann auch nachzubauen.
Ja, also ich würde sogar sagen, dass der Zeitbedarf fast unabhängig von dem Tool ist, das man letztendlich verwendet, sondern viel entscheidender ist, wie gut sind die Prozesse in dem Unternehmen schon beschrieben, wie klar ist, wer für was verantwortlich ist, wie gut ist die Datenqualität. Und an der Stelle war es eben bei uns so, dass viele Prozesse eben noch nicht so klar waren und erstmal erarbeitet und beschrieben werden mussten. Und hier oder da auch Diskussionen geführt werden mussten und irgendwie alle Beteiligten zusammengeholt werden mussten, um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und wir haben das Ganze ja auch für unsere Tochterunternehmen mit implementiert. Da waren die Vorgehensweisen vorher eben sehr unterschiedlich. Und zunächst mal war, wie man das so kennt, von jeder Tochter der Anspruch, lass doch meinen Prozess bitte so, wie er ist. Das funktioniert und ich weiß, wie es geht, haben wir uns letztendlich nicht mit zufrieden gegeben. Unterm Strich war das auch gut so. Wir haben es nämlich tatsächlich jetzt hinbekommen, die Prozesse mehr oder weniger bis auf wenige Details bei den Tochterunternehmen zu vereinheitlichen. Und das ist eben die Arbeit, die kostet so oder so Zeit, egal welches Tool man verwendet.
Und ich glaube, dadurch sind wir eben auch in dieses agile Projektvorgehen gegangen, weil wir gemerkt haben, das sind eigentlich immer wieder so iterative Schleifen, die wir drehen. Wir bauen dann was in der SAC und plötzlich fällt auf und man setzt sich eben mit anderen Dingen nochmal viel tiefer auseinander, was man dann wieder zurückgibt an, ich sag mal, das inhaltliche Team oder das Team, was eben für diese ganzen inhaltlichen Prozesse verantwortlich ist, die das dann wieder mit allen Beteiligten, Planenden abstimmen. Dann kommt es wieder zurück zu uns in das technische Team. Wir entwickeln wieder weiter und so war das irgendwie immer ein Abstimmungsprozess, der dann eben diese Zeit gekostet hat. Was sich im Endeffekt aber, glaube ich, sehr gelohnt hat.
Genau. Und das ist jetzt auch so ein bisschen die Überleitung zu Frage 4, weil da geht es so ein bisschen ja auch, wo geht eure Reise noch hin oder wie etabliert man das überhaupt dann langfristig, ja, im Unternehmen? Also die ersten Schritte sind ja gemacht worden, indem man Prozesse nochmal glatt gezogen hat, Verantwortlichkeiten nochmal glatt gezogen hat. Jetzt seid ihr ja so weit, dass ihr Absatz, Umsatz thematisch da schon was auf die Beine gestellt hat. Und was ist jetzt der langfristige Weg? Wie wollt ihr das jetzt etablieren? Geht ihr nochmal andere Bereiche an, Kostenbereiche vielleicht, die ihr planen wollt? Oder was habt ihr langfristig mit den Fachabteilungen vor?
Also langfristig haben wir ganz, ganz viele Projekte noch vor der Brust, würde ich fast sagen. Also es gibt ja ganz viele Planungsmodule letztendlich im Unternehmen, die wir noch einbinden wollen, um eben zu der integrativen Unternehmensplanung letztendlich zu kommen, wie Kostenstellenplanung, Personalplanung, alles Mögliche kann man ja mit der SAC abbilden. Ich glaube, für uns steht jetzt als erstes auf dem Zettel, dass wir uns wirklich nochmal Gedanken darüber machen, wie kriegen wir die Absatz- und Umsatzplanung, die wir jetzt soweit abgebildet haben, so aufgestellt, dass das relativ automatisiert abläuft. Wir haben, wir sagen dazu immer so ein bisschen technische Schulden begleichen. Ich glaube, dass es ganz normal ist bei einer Tool-Einführung, dass man aufgrund von Deadlines und verschiedenen Anforderungen und die Prozesse sind noch nicht ganz klar, dass man einfach erstmal was baut, um ja letztendlich auch eine Planungsumgebung zu schaffen. Jetzt wollen wir aber zumindest in den nächsten Monaten das so aufbauen, dass das mit wenigen Knopfdrücken so von allein durchläuft. Wir wollen automatisieren, wir wollen standardisieren und das sind eben die Punkte, die wir uns jetzt als nächstes vorgenommen haben, bis wir dann eben uns die nächsten großen Themen schnappen, wie beispielsweise Variantenplanung, das ist das, was du zu Beginn mal angesprochen hast. Wir planen jetzt auf Ebene der Grundmaschinen, wollen aber wirklich runterplanen bis auf einzelne Ausstattungskriterien und so weiter. Dann kommen G&V und Bilanzplanung und solche Themen dazu.
Und ich glaube, dann kommen ja sogar nochmal, glaube ich, das, was du sagst, das kennen, glaube ich, viele auch bei Produkteinführung oder Softwareeinführung, ne, dass man diese technischen Schulden in Anführungsstrichen oder technische Hürden, die man noch hatte, manchmal ist es so, dass man sagt, ach Mist, zu der einen Datenquelle, da habe ich noch keine native Schnittstelle, weißt du was, ich hole mir das eben in Excel, schmeiße das in SharePoint und sage der SAC, die soll sich das Excel schnappen, so lange, wie da noch keine native Schnittstelle da ist, ne? Haben wir jetzt keine Zeit für im Projekt, machen wir ein andermal, ne? Ich glaube, das ist so der Standard, der, glaube ich, passiert, der auch gut ist, weil es geht dann erstmal um die Geschwindigkeit und, glaube ich, auch um Akzeptanz, dass es zumindest in einem vernünftigen Rahmen, dass du den ersten Dry Run mit den Fachabteilungen auch mal machst, dass die das sehen und fühlen und anfassen können, irgendwie, was die da zusammen irgendwie abgegeben haben. Und dann nachher, glaube ich, wenn der erste Lauf durch ist, dann kann man, glaube ich, auch noch mal gucken, an welchen Stellen hat es besonders noch lange gedauert, ne? Wo sind noch solche komischen Excel-Hilfskrücken vielleicht noch unterwegs, ne? die man abstellen kann. Und das meintest du, glaube ich, so ein bisschen mit, was man da noch so an prozessualen Themen und Datenthemen vielleicht noch mal hat, ne?
Genau, man muss so ein bisschen laufen lernen und ich glaube, dass es wirklich ganz normal ist. Man möchte erstmal was bieten und dann kommen wieder neue Anforderungen rein. Man setzt was um. Das ist einfach ein Prozess, der so ein bisschen dauert. Und wir haben jetzt aber gesagt, bevor wir darauf uns die nächsten großen Themen schnappen, wollen wir wirklich einmal aufräumen, das Ganze auf solide Füße stellen und dann weitermachen.
Und könnt ihr auch gibt es eine zeitliche, also dass ihr das mal nachvollzogen habt, ihr habt vorher x Monate oder so gebraucht für die Planung, gibt es da jetzt schon, oder war euch das nicht wichtig, gibt es da einen zeitlichen einen Aspekt, der jetzt kürzer ist, man ist jetzt 2 Wochen eher fertig, einen Monat eher fertig, oder ist die Aussage in den Zahlen besser geworden, irgendwas, ne? Mal unabhängig von E-Mail-Ping-Pong und Fehler, die ein Mensch macht, die in die Dateien vorher, in die Excel-Dateien eingetragen wurden und man jetzt ein Tool dafür hat. Aber am Ende will ich ja vielleicht auch, wenn du immer mehr automatisierst, dass das Thema vielleicht insgesamt schneller geht und nicht mehr ich da 4 Monate irgendwie mit einer Planung oder ein halbes Jahr am besten rumhampel.
Das ist eine spannende Frage, finde ich, weil ich würde fast sagen, dass uns am wichtigsten war, erstmal Transparenz in den Prozess zu bekommen. Und eben die Datenqualität zu verbessern. Das heißt, das, was am Ende als Ergebnis aus der Planung rauspurzelt. Und das, würde ich sagen, haben wir definitiv auch schon geschafft. Und jetzt haben wir als zweiten Step eben diese Schnelligkeit uns vorgenommen. Das ist etwas, was, Rainer, vielleicht kannst du sogar das noch mit Zahlen belegen. Wir haben eben, oder wir kommen von mehreren Wochen und wollen das Ganze schnell eindampfen, dass wir viel schneller mit der Planung durch sind.
Genau.
Ja, für
Stand jetzt sind wir, würde ich behaupten, nicht wesentlich schneller geworden. Das war aber auch tatsächlich nicht der Fokus zu Beginn des Projektes, sondern da war es tatsächlich eher diese Durchgängigkeit der Daten, Transparenz, Belastbarkeit auch der Planung hinzubekommen. Das ist uns jetzt gelungen, würde ich behaupten. Und jetzt gehen wir in einem der eben kurz angedeuteten letzten offenen Punkte, kann man fast sagen, auch noch mal ganz klar das Thema Geschwindigkeit an, indem wir uns eben ein Konzept überlegt haben, dass wir die Planung nicht alle paar Monate den Leuten zur Verfügung stellen für ein begrenztes Zeitfenster, sondern diese Planung im Prinzip dauerhaft zur Verfügung steht, jeder an jedem Tag zu jeder Zeit neue Erkenntnisse einbringen kann in die Planung, es aber weiterhin bestimmte Deadlines gibt, an denen die Daten abgegriffen werden, sodass wir halt die Reihenfolge dieser Abgriffsdaten viel näher aneinander ziehen können, als wir das jetzt machen können, wo es sequenziell läuft. Und das wird das Ganze nochmal deutlich beschleunigen, sodass wir tatsächlich denken, dass wir das innerhalb von 1 bis 2 Wochen hinbekommen, wo wir heute
Ja,
locker einen
spannend.
Monat oder länger für brauchen.
Weil das ist ja insofern auch nochmal eine spannende Thematik, wo wir auch immer wieder drüber diskutiert haben. Dieser klassische Budgetprozess, der so aufwendig ist, den viele immer noch in Excel machen, selbst große Konzerne weiterhin, ziemlich viel Zeit kostet. Und dann fängst du, ich meine, ihr habt ein abweichendes Wirtschaftsjahr, aber das ist nicht schlimm. Trotzdem habt ihr den Monat 1, wo ihr ins neue Jahr geht. Und die Planung habt ihr irgendwie 4, 5 Wochen, bevor dieser Tag 1 kommt, vielleicht durch den Vorstand alles durchbekommen. Und dann kommst du zu Tag 1 bei den meisten Unternehmen im Januar und hast deine Planung vielleicht im November, so gerade eben, vielleicht Anfang Dezember, mit der letzten Vorstandsrunde abgeschlossen, und dann kommst du in den Januar und alles ist obsolet, weil sich die Welt schon wieder so schnell weitergedreht hat, dass manche
Richtig.
Dinge doch nicht starten. Und dann fragt man sich natürlich immer, wenn das so eine kurze Halbwertszeit hat, das ganze Thema, und in Corona haben ganz viele gelernt, dass ihr Budget in der Zeit auf jeden Fall komplett obsolet. Also das konnte ich überhaupt nicht mehr benutzen. Und ich konnte vielleicht noch auf 6 bis 8 Wochen Sicht fahren. Mehr konnte ich gar nicht sehen in die Zukunft. Sind viele jetzt dazu übergegangen, dass sie nach Corona gar kein Budget im klassischen Sinne, wieder diesen Hardcore 6 Monate lang plane ich alles durch, damit ich Ende meines Wirtschaftsjahres fertig bin für das neue Jahr, sondern die haben gesagt, ach, ich bin ja ganz gut jetzt auf einmal mit einem rollierenden Forecast mehr oder weniger. Es kommt ja jeden Monat ein neuer Ist-Monat dazu. Da kann ich wunderbar nochmal bis zum Ende des Jahres mit einem neuen Ist-Monat nochmal oder einmal im Quartal, zumindest wenn alle 3 Monate da sind, nochmal gegenschärfen und zu alle nochmal fragen, passt das immer noch? Komme ich immer noch auf dem und dem am Jahresende raus, oder müssen wir irgendwo gegensteuern, oder müssen wir irgendwo eine Warnung aussprechen, dass das vielleicht weniger wird? Und ist das nicht sowieso, weil wenn du das sagst, ihr macht das permanent, du kannst das alles versionieren, ja? Also jedes Mal, wenn jemand praktisch irgendwas da drin macht, würdet ihr das mitbekommen und könntet sagen, okay, das ist jetzt anscheinend eine neue Version, weil es sind so und so viele Änderungen und auch sind auch messbar, und das ist jetzt nicht nur eine einzige Stückzahl wurde nicht nur geändert, sondern das ist im großen Stil geändert worden, dann ist das anscheinend ab jetzt der neue Forecast, auf dem wir unterwegs sind, ne? Und du könntest auch relativ einfach, glaube ich, in den rollierenden und dann ist die Planung, glaube ich, auch ein normaler Zyklus, ne? Das ist dann auch nicht mehr, oh Gott, jetzt kommen die schon wieder mit Budget,
Ja,
ne?
richtig. Das ist auch eine ganz zentrale Überlegung, die bei uns dahinter steckt. Aktuell planen wir quartalsweise und das ist immer gefühlt ein relativ großer Aufwand für jeden Planenden und ein ziemliches Zinnober, wenn man das so sagen darf. Und ich glaube, dadurch, dass das dann dauerhaft verfügbar ist und das für jeden quasi tägliches Doing ist, mal eben neue Erkenntnisse, neue Einschätzungen einzutippen, ist das nachher gar nicht mehr so ein großer Akt. Das ist der eine Aspekt, dass es für jeden Planenden dann ja Teil des täglichen Doings mehr oder weniger geworden ist. Und das andere ist, dass man eben nicht mehr nur alle 3 Monate neue Einschätzungen hat, sondern monatlich zum Beispiel und dadurch viel besser auf die Veränderungen reagieren kann. Weil das ist, glaube ich, etwas, das die allermeisten Unternehmen in den letzten Jahren ziemlich geärgert hat, dass die Zyklen, in denen sich die Dinge grundlegend ändern, immer kürzer werden. Durch Corona, durch Kriege, durch alle möglichen Dinge, die uns alle beeinflussen. Und ja, da glaube ich, sind wir mit der SAC dann sehr gut aufgestellt, dass wir eben dauerhaft planen können und jeden Monat einmal beispielsweise einen Stand haben, mit dem wir weiter planen und überlegen können, was heißt das für unser zukünftiges Geschäft?
Und was ja auch noch spannend ist dann, weil ihr ja gerade gesagt habt, das ist jetzt so, und ihr habt noch ganz viele Ideen, wo die Reise hingeht. Wenn du, glaube ich, so ein Grundgerüst schon mal hast, dann wirst du auch sehr schnell feststellen, an den Stellen ändert sich kaum was und da ganz viel. Wo sich kaum was ändert, wo das sehr gut vorhersehbar ist und planbar ist, kann ich auch sehr schnell irgendwann hingehen und das die Maschine planen lassen, weil der Mensch das vielleicht gar nicht mehr muss, weil das eine sehr stabiler Bereich ist, keine Ahnung, Reisekosten oder irgendwelche kleineren Dinge, wo sich aber sonst auch dann immer die Leute drum kloppen, wie viel Reisekosten kriegt jetzt jeder, kann eigentlich die Maschine, wenn ich das mal glätte über alle Abteilungen, über alle Jahre, sehe ich, ach ja, das wächst immer mit 5%, kann wunderbar, das flattert eigentlich auch kaum. Und sowas wird ja auch sichtbar, weil ihr ja seht, oh guck mal, in den Bereichen tippt ein Mensch kaum was ein. Also auch wenn ihr den rollierenden Forecast, es gibt immer Bereiche, da ist viel Musik drin und es gibt Bereiche, da gucken die drüber und sagen, kann so bleiben, kann so bleiben. Ne? Dann ist das ja auch wirklich die Frage, kann ich nicht in diese ganzen Themen der KI, Predictive Analytics nach vorne, kann das nicht die Maschine eigentlich am Ende irgendwo machen, dass ich da ja dann auch nochmal Zeitfaktoren und Menschenfaktoren irgendwie rausnehme aus dem Thema. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja.
Zumindest erhoffen wir uns das auch davon.
Ja, guck mal, wir haben schon, und ich weiß gar nicht, für alle, die das nachher auf YouTube sehen, irgendwie ist ein paar Mal meine Kamera weg gewesen, warum auch immer. Irgendwie mag die mich heute nicht, aber das soll die Leute auf Spotify und Co. eigentlich nicht stören. Aber wir haben schon wieder ziemlich viel Content aufgenommen, deswegen kommen wir auch so langsam zur letzten Frage. Und das ist ein Klassiker, den hat die Ute irgendwann mal eingeführt, den finde ich, passt aber eigentlich zu jedem Podcast, immer wenn wir sprechen. Fragen wir den Klassiker zum Schluss, wenn die gute Planung mit der SAC-Fee kommen würde und ihr hättet einen Wunsch frei, was wäre denn der?
Ich starte mal.
Ja.
Und zwar wäre das für uns als Entwickler wirklich grandios gewesen, wenn die Prozesse von vornherein klar sind, die Anforderungen aufgenommen sind, Verantwortlichkeiten festgelegt, priorisiert, dass wir quasi einen Fahrplan bekommen hätten, das und das brauchen wir zuerst. Ist schon super detailliert runtergeschrieben. Los geht's. Ihr habt Zeit bis dann und dann. Und dann könnt ihr loslegen.
Ja,
das
ja.
wäre für uns extrem hilfreich gewesen, aber das ist eben die Traumwelt mit der SAC-Fee.
Und bei dir, Rainer, was wünschst du dir, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest?
Interessanterweise liegt mein Wunsch gar nicht so weit weg von Karos Wunsch. Auch wenn Caroline eher für den technischen Part verantwortlich war und ich eher für den inhaltlichen Part, wenn man das so trennen kann. Ich würde mir tatsächlich auch wünschen, dass die Prozesse klar sind, die Verantwortlichkeiten klar definiert sind und für den Fall, wo das mal nicht so ist, dass man einen Entscheider zur Seite stehen hat, der einem sagt, wie es denn gemacht werden soll. Das ist nämlich tatsächlich aus meiner Sicht die größte Herausforderung gewesen. Da immer ja die Prozesse so zu gestalten, dass alle Beteiligten letztendlich gesagt haben, ja, da können wir mit leben und das sehe ich auch als meine Aufgabe an und so weiter und so fort. Das wäre ein Traum, wenn man das alles nicht machen müsste.
Ja.
Dann wären wir wahrscheinlich in ein paar Monaten durch gewesen.
Dann wären wir deutlich schneller durch gewesen. Ja,
vielleicht werdet ihr erhört und es hilft euch bei den nächsten Schritten, ne? Wenn ihr auf die Kostenseite so langsam rübergeht und da gibt es wieder die Machtkämpfe und Diskussionen und politisch und keine Ahnung, was da ja manchmal auch so immer mit rein. Ne? Man glaubt immer, das ist ja nur eine technische Geschichte, aber nein, dass durch die Prozesse und wer damit verbunden ist, ne, ist das so ein Thema. Ihr hört mich noch, ich bin glaube ich eingefroren, ne, vom Bild. Okay,
ja.
Aber dann sind wir, das lassen wir glaube ich auch drin, dann wissen die anderen Bescheid. Ihr beiden, vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier bei mir im Podcast waren und ich finde das ziemlich spannend. Vielleicht schaffen wir das ja, wenn ihr in ein paar Jahren mal noch mal ein paar Schritte weiter seid, dass wir mal einen Teil 2 aufnehmen. Ne? Das ist ja dann auch immer sehr spannend. Guck mal, wenn wir irgendwie nur so nach 2, 3 Jahren, guck mal, wo wir da waren. Ne? So die ersten Hürden und dann bin ich mal gespannt, was ihr dann sagt nach 2, 3 Jahren vielleicht, ach, das Headcount-Thema oder Kostenstellen-Thema war dann entweder noch komplizierter oder gar nicht mehr so kompliziert. Da bin ich mal gespannt. Ja, wo die Reise hingeht.
Interessante Frage, das stimmt.
Ja,
interessant.
Also, in diesem Sinne, danke, dass ihr beiden da wart und vielleicht machen wir nochmal Teil 2.
Ja, danke für die Einladung.
Alles klar.
Tschüss.